Wir wollen auch diesen Abend beginnen im Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir Advent feiern dürfen. Aber es ist zu wenig. Es ist zu wenig, nur darüber nachzudenken, was Advent bedeutet, und feiern und freuen. Wir möchten Advent erleben. Und darum, Herr, das haben wir gesungen mit den Worten unseres Bruders. Advent ist heute. Du stehst heute vor unserer Tür. Du willst heute bei uns einkehren. Du willst heute der Herr unseres Lebens werden. Und dennoch freuen wir uns auf den Abend, an dem uns auch etwas anderes gesagt wird. Aber in allem, was ist, Herr, lass immer wieder deine Botschaft durchdringen. Und lass es uns nicht vergessen. Advent ist heute. Und heute haben wir die Möglichkeit, ganz neu mit dir zu lieben, dich als unseren Herrn und König anzuerkennen und alles andere, was dann kommen wird, mit Freude zu erwarten. Wir danken dir, Herr, dass wir so Advent feiern dürfen. Nun segne du uns diesen Abend auch durch deine Gegenwart. Amen. Jetzt freuen wir uns auf einen literarischen Abend.
Ich freue mich auch darauf und muss zu meinem Bedauern feststellen, wie eben gesagt wurde, dass viele mich schon kennen. Also nicht, dass mich das ärgert, dass viele mich schon kennen, aber das stellt mich vor einige Schwierigkeiten, weil ich nicht weiß, was ich schon mal hier gelesen habe, wenn einige von Ihnen da waren. Und ich will ja möglichst keine Verdoppelung. Also ich habe versucht, mich zu erinnern, was ich in früheren Jahren schon hier an weihnachtlichen oder adventlichen Geschichten gelesen habe. Und von denen ich wusste, dass ich sie schon mal gelesen habe, die habe ich also nicht ausgewählt, sondern andere. Aber es kann sein, dass ich es nicht mehr genau wusste. Also nehmen Sie es mir nicht übel, wenn Sie die eine oder andere Geschichte schon kennen. Vielleicht haben Sie sogar auch schon mal eine gelesen. Ich habe mir gedacht, ich würde erstmal aus diesem kleinen Erzählbändchen eine Erzählung lesen. Das heißt Fensterplatz frei. Das ist aber, glaube ich, nur noch in geringer Stückzahl zu haben. Das ist nicht im engeren Sinne eine adventliche Geschichte, also gehört eigentlich nicht zum Advent. Dann möchte ich aus dem Büchlein, das hinten auch ausliegt, der Strolch im Lorch, das sind Balladen zu den Gleichnissen Jesu, drei Gleichnisse lesen, die mit Advent auch zu tun haben, weil es um die Erwartung geht. Also Sie wissen ja, Jesus hat auch Gleichnisse erzählt, in denen gesagt wird, dass wir auf ihn warten sollen, bereit sein sollen für sein Kommen. Und dann zuletzt aus diesen weihnachtlichen Geschichten, da habe ich sicher schon einiges gelesen, aber vielleicht finde ich da noch was, was Ihnen noch nicht so bekannt ist. So, das mal so ein Überblick, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt. Wenn jemand mich nicht versteht, heben Sie bitte mal einfach die Hand, vielleicht jetzt mal zur Probe, werde ich von allen verstanden? Ja, ich habe manchmal, muss ich gestehen, die Schwierigkeit, dass ich zu schnell rede. Und wenn dann die Leute sagen, langsamer, langsamer, dann bringt mich das in einige Verlegenheit, weil es manche Dinge gibt, die kann ich einfach nicht langsamer sprechen. Ich weiß nicht, wie das geht, langsam zu sprechen. Oder es passt irgendwie manchmal nicht so zu mir. Aber ich werde mir Mühe geben, so zu reden, dass Sie es verstehen können. Zunächst also einfach mal eine Erzählung. Heiko bleibt ein bisschen zurück, das Herz klopft ihm bis zum Hals. Aber Uwe, sein Bruder, winkt ihm, da tritt er mutig vor. »Was soll denn das?« zischt empört einer der zwei Freunde seines Bruders, ein großer, hagerer Jugendlicher. »Willst du den Kleinen etwa mitnehmen? Bist du noch kein Kindergarten?« ergänzt der andere leise. Uwe gibt sich gelassen. »Ich sollte einen zuverlässigen Aufpasser mitbringen. Das ist mein Bruder, ich kenne ihn, wir können uns auf ihn verlassen.« »Mensch, der macht sich doch in die Hose, wenn es brenzlig wird.« »Mach du ihn mal nicht in die Hose.« »Und wenn Sie ihn erwischen, verpfeift er uns«, flüstert der Lange. Uwe wird ungeduldig. »Der ist flink, den erwischen Sie nicht. Außerdem kennt er noch nicht mal euren Namen. Er hat zwei gute Augen, kann das Walkie-Talkie bedienen und ist nicht doof. Außerdem hatte ich keinen anderen.« »Na, von mir aus«, knurrt der Lange. Und dann drängt er, »los jetzt!« Sie steigen in einen alten Passat. Uwe zieht Heiko neben sich auf die Rückbank. Der Lange legt den Gang ein und fährt los. Friedbert Wagenknecht putzt seine kleine randlose Brille mit dem Taschentuch, obwohl sie gar nicht schmutzig ist. Dann setzt er sie wieder auf. Die ovalen, dicken Gläser lassen seine Augen noch kleiner erscheinen. Die goldenen Bügel verlieren sich irgendwo in dem Gestrüpp, das weite Teile seines Gesichts überwuchert. Seine Frau gießt ihm etwas Rotwein in das Glas, das vor ihm steht, stellt die Flasche zur Seite und drückt Friedbert einen Kuss auf den Backenbart. »Du bist unglücklich, nicht wahr?« sagt sie. dann setzt sie sich neben ihn auf das alte rote Sofa. Brummt Friedbert Wagenknecht und starrt auf das Weinglas, als müsse er sich erst besinnen, wie man daraus trinkt. Wegen heute Abend? Warum fragst du überhaupt, Liesel? Du hast es ja gehört. 100 Mal habe ich die Passage geübt und dann, wenn es drauf ankommt, du hast dich ein bisschen vergriffen. Na und? Es war kein Konzert, es war nur die Abendandacht. Nur? Ja, du weißt doch, wie ich das meine, Friedbert. Seit 44 Jahren bin ich Organist. Aber vielleicht ist es das, vielleicht lässt die Konzentration im Alter nach oder die Fingerfertigkeit. Unsinn, seine Frau lächelt ihn an. Erstens bist du kein angestellter Organist mehr, sondern in Rente, du spielst nur noch freiwillig. Und zweitens, ich habe es kaum bemerkt und von den Besuchern hat es sicher nur jeder Zehnte bemerkt, höchstens. Ich habe es aber gemerkt. Friedbert Wagenknecht greift noch einmal nach dem Glas. Es war keine Schallplatte, sagt seine Frau, es war ein lebendiger, wenn auch trauriger Organist. Und Gott hat es gemerkt, der mit der Musik geehrt werden soll. Du weißt doch, was unter der Fuge steht, Soli Deo Gloria. Ja, meinst du, dass Gott verärgert ist, weil du irgendwo C statt Cis gespielt hast? Dass er seinem treuen Diener Friedbert Wagenknecht auf die Finger klopft, wie ein Klavierlehrer seinem faulen Schüler? Ich habe nie einem Klavierschüler auf die Finger geklopft. Na siehst du, Friedbert lächelt seine Frau an und trinkt sein Glas leer. Hier stellst du dich hin, flüstert Uwe und drückt Heiko das Funkgerät in die Hand. Lass dich nicht sehen. Wenn Leute da auf der Straße vorbeigehen, brauchst du nichts zu machen. Aber wenn einer hier auf den Weg kommt oder sonst in die Nähe, dann warnst du uns. Alles klar? Klar. Wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann treffen wir uns eine Stunde später bei der Kirche da. Du siehst da drüben den Kirchturm. Nee, ist ja dunkel. Ach da, ja gut. Und schlaf nicht ein. Na hör mal, was denkst du denn von mir? Uwe klopft seinem kleinen Bruder auf die Schulter und verschwindet in der Dunkelheit. Heiko setzt sich. Es ist kühl. Oder kommt es ihm nur so vor? Er ist so aufgeregt. Plötzlich fällt ihm ein, dass Uwe gesagt hat, er soll sich hier hinstellen, nicht setzen. Er springt auf. Es ist eine ruhige Nacht. Auf der Hauptstraße da vorne fahren gelegentlich Autos vorbei, aber niemand hält oder biegt ab. Wenn er seine Sache gut macht, werden sie ihn das nächste Mal wieder mitnehmen, denkt Heiko. Aber er weiß nicht, ob er sich darüber freuen soll. Sicher, er kommt sich ganz schön stark vor und mit Uwe zusammen sein will er auch gern. Aber die anderen, und überhaupt, er kann sich Schöneres vorstellen, als nachts in fremde Häuser einzubrechen. Ja, als Uwe noch in der Band war, da hätte er gerne mitgemacht, aber die Band gibt es nicht mehr. Hat nur Geld gekostet und nichts gebracht, sagt Uwe. Klar, diese nächtlichen Ausflüge bringen mehr ein, aber trotzdem. Da plötzlich hört er laute Rufe. Sie kommen von dem Haus da drüben, Scheinwerfer leuchten auf, irgendetwas passiert. Gestalten rennen durch die Lichtkegel und verschwinden im Gebüsch. Ein Auto springt an und fährt schnell davon. War das der Passat? Was soll Heiko jetzt machen? Stiften gehen? Im Moment ist er anscheinend nicht in Gefahr. Trotzdem, langsam zieht er sich zurück, behält aber die Stelle im Auge, an der er eben gestanden hat. Vielleicht fahren sie ja dort vorbei und suchen ihn. Heiko drückt die Mikrofontaste seines Funksprechgerätes. Hallo? Keine Antwort. Das Martinshorn ist zu hören. Kurz darauf fährt ein Streifenwagen der Polizei mit Blaulicht vor dem erleuchteten Haus vor. Heiko macht, dass er wegkommt. Der große alte Schlüssel lässt sich nur schwer im Schloss der Kirchentür bewegen. Ächzend öffnet sich der eine der beiden geschnitzten Türflügel. Das Geräusch passt gut zu der Stimmung, in der Friedbert Wagenknecht die Kirche betritt. Er selbst seufzt nur leise. Langsam schließt er die Tür hinter sich und geht in den dunklen Kirchenraum hinein, ohne Licht zu machen. Der schwache Schimmer einiger Straßenlaternen fällt gedämpft durch die hohen bunten Fenster. Langsam geht Friedbert nach vorn und setzt sich rechts in die zweite Reihe, gleich neben den Mittelgang. Er legt die Arme rechts und links auf die Rückenlehne. Nun hebt er den Kopf und schaut in das alte Kreuzrippengewölbe hinauf. Aber er sieht es nicht wirklich, er betet. Manchmal betet er so, wenn er allein in der Kirche ist. Himmlischer Vater, spricht er leise, es geht alles ziemlich durcheinander in meinen Gedanken. Hilf mir bitte, dass da mal ein bisschen mehr Ordnung reinkommt. Ich merke, dass da Disharmonien sind, aber ich finde sie nicht. Hörst du sie auch? Sicher hörst du sie. Dass ich mich bei der Abendandacht verspielt habe, das allein kann es doch nicht sein. Oder ist es wegen der Enkel? Du weißt ja, ich habe mir mit beiden so viel Mühe gegeben, aber sie werden wohl nie große Spielleute vor dem Herrn. Nur warum macht mich das so traurig? Dann werden sie eben irgendetwas anderes. Warum fühle ich mich so leer, seit ich das weiß? Vielleicht ist es, weil ich keine große Aufgabe mehr habe. Das Genick tut Friedbert Wagenknecht weh und er setzt sich wieder anders hin, den Kopf leicht gesenkt und die Hände auf dem Schoß, wie es sich in einer Kirche gehört. Heiko drückt sich in das Dunkel des Kircheneingangs. Er hat zwar keine Uhr, aber eine Stunde müsste doch längst um sein. Wo bleiben Sie denn? Haben Sie sich erwischen lassen? Was soll er dann machen? Wie soll er nach Hause kommen? Plötzlich biegt ein Streifenwagen mit Blaulicht um die Ecke. Vor der Kirchentür wird er langsamer. Heikos Herz schlägt bis zum Hals. Wenn er sich in der Kirche verstecken könnte. Aber Kirchen sind ja abgeschlossen. Dennoch ergreift er die Klinke und drückt sie herunter. Die Tür bewegt sich. Schnell schlüpft er hinein und schließt den mächtigen Türflügel hinter sich. Seine jungen Augen gewöhnen sich rasch an die Dunkelheit. Vor sich sieht er eine weitere Tür. Links beginnt eine Treppe. Ohne lange zu überlegen, hastet er hinauf. Die Treppe windet sich eng nach oben. Als er hinaustritt, steht er auf einer Art Balkon. Er geht vor bis an die Brüstung und blickt hinunter in den großen dunklen Raum. Heiko kann sich nicht erinnern, schon mal in einer Kirche gewesen zu sein. Nur von Bildern her hat er eine ungefähre Vorstellung davon, wie es dort aussehen muss. Er weiß, dass es da wertvollen alten Kram gibt. Deshalb sind Kirchen ja auch meistens abgeschlossen. Heiko horcht sorgfältig, ob sich die Eingangstür bewegt. Nichts. Aber da, vorn in der Kirche, muss ein Mensch sein. Da bewegt sich etwas. Mehr mit den Ohren als mit den Augen erkennt er, dass jemand durch den Mittelgang nach hinten kommt. Gut, der geht wohl raus, dann ist Heiko allein. Aber wenn er abschließt, siedend heiß wird ihm bei dem Gedanken, jetzt hört Heiko Schritte auf der Treppe. Der kommt hier herauf, er muss sich verstecken, aber wo? Schnell huscht er am Geländer des Balkons entlang bis hinter den riesigen Kasten in der Mitte. Dort stehen einige Bänke und er versteckt sich zwischen ihnen. Schnaufend kommt jemand näher. Er hantiert polternd an dem großen Kasten herum. Plötzlich geht dort Licht an. Jetzt sieht es Heiko, der Kasten ist eine Orgel. Dahinter sitzt auf einer Bank ein alter Mann. Der will wohl spielen. Er blättert in einem Stapel Papier. Heiko legt sich auf die Bank, er ist müde. Wahrscheinlich muss er jetzt warten, bis der alte Mann wieder geht. An ihm vorbei kann er nicht, ohne entdeckt zu werden. Ein leises Rauschen ist auf einmal in der Luft. Das Geräusch muss von der Orgel kommen. Da zieht der Alte jetzt an verschiedenen dicken Knöpfen. Es klingt hölzern. Nun legt er die Hände auf die Tasten und bleibt einige Augenblicke so still sitzen. Auf einmal ist ein Ton in der Luft. Zart klingt er, irgendwie hohl, weich. Heiko hat schon unzählige Stunden Radio gehört, aber das hier ist ganz anders. Auch anders als alles, was Uwes Freund aus seinem Synthesizer herausholte, als sie noch die Band hatten. Es ist ein Unterschied wie zwischen dem Foto von einer Landschaft und der Landschaft selbst. Plötzlich verändert sich der Ton, eine Melodie entsteht, zart schwingt sie sich nach oben, wird immer leichter, hüpft fröhlich und flattert wie ein Schmetterling. Auf einmal ist da ein zweiter Schmetterling, der den ersten umtänzelt und mit ihm spielt. Es ist die gleiche Melodie, sie hat nur etwas später angefangen und etwas tiefer. Es kommt Heiko so vor, als stiegen die beiden Melodien hoch hinauf in die Kirche bis unters Dach. Der Hall des großen Raums wirft ihren Klang vielfach zurück. Und da noch einmal die gleiche Tonfolge, noch tiefer, diesmal so wie Männer singen, aber sie ist nicht schwerfällig, sondern eilt den anderen in der gleichen Behendigkeit nach. Heiko sitzt kerzengerade, ohne dass ihm das auffällt, hat die Augen geschlossen und lauscht. Jetzt brummt die gleiche Melodie so tief, dass Heiko es im Bauch spürt. Fest schreitet sie ihren Weg, den die anderen ihr vorgezeichnet haben, als wollte sie unterstreichen, jawohl, so ist es richtig. Die anderen eilen herbei und begleiten die tiefe Stimme. Ohne zu erlahmen, erklimmen sie einen Berg. Heiko sieht eine Burg oder ein Schloss darauf stehen, Fanfaren schmettern wie beim Einzug eines Königs. Dann ist Schlachtengetümmel vor den Mauern zu hören. Allmählich kehrt Ruhe ein und man blickt von den Zinnen weit hinunter ins Tal, mit klarem, hellem Klang endet die Musik. Das heißt, die Orgel hört auf zu spielen, aber noch klingt es von überall her aus dem weiten Raum, und als auch das Echo nicht mehr zu hören ist, klingt es in Heiko selbst nach. Der alte Mann beginnt das gleiche Stück von vorn. Heiko muss immerfort denken, das ist toll, das ist schön, das ist, ja, wie soll man das nennen? Jetzt kann er sich vorstellen, warum Leute in die Kirche gehen. Er hat Uwe einmal danach gefragt, aber der wusste es nicht. Heiko wird es ihm sagen. Anscheinend übt der Alte, er spielt mehrmals die gleiche Stelle. Dann beginnt er wieder mit der zarten ersten Stimme. Heiko ist so gefangen, dass er gar nicht merkt, wie er beim Einsatz der zweiten Stimme mitsingt. Es ist ihm, als könnte er mit emporschweben. Die Musik trägt ihn und er trägt die Musik und gemeinsam heben sie sich hinauf in eine andere, eine unbekannte, schöne Welt. Friedbert Wagenknecht ist zufrieden. Es war gut, dass er die Fuge noch einmal gespielt hat. So, jetzt aber nur noch die leisen Passagen, sonst beschweren sich wieder die Nachbarn. Das kann noch leichter kommen. Er probiert es mehrmals. Plötzlich ist er verwirrt, verspielt sich, hört auf. Was war das? Narrt ihn sein Gehör? Er hat doch eben nur eine Stimme gespielt. Wo kam denn die zweite her? Hat er sich die eingebildet? Aber nein, sie war ganz deutlich zu hören. Da, ein Geräusch. Der Organist zieht sich um, kann aber im Dunkeln nichts erkennen. Er steht auf und dreht den Schalter für die Beleuchtung der Empore. Es wird hell. Da sitzt ein Junge. Ein etwas mitgenommen aussehender Junge. Er sitzt da in einer der Kirchenbänke und starrt zu ihm herüber. Wie kommst du denn hierher? Keine Antwort. Wagenknecht geht einige Schritte auf ihn zu. Wie heißt du denn? Jetzt scheint sich der Junge von seinem Schreck erholt zu haben. Heiko, sagt er leise, hast du eben mitgesungen? Der Junge nickt. Kennst du die Fuge? Die was? Die Fuge? Was ist das? Na, dieses Musikstück. Ach so, nein, ich kenne es nicht, aber ich habe gehört, wie sie es eben gespielt haben. Es war sehr schön, aber ich muss jetzt gehen. Er will an dem alten Mann vorbei, aber der hält ihn am Arm fest. Warte doch mal. Ich habe nichts geklaut, bestimmt nicht. Ich war nur hier und zufällig war ich hier und da sind sie gekommen und haben gespielt. Ja, ja, ist ja schon gut, ist doch nicht so wichtig, warum du hier bist. Wichtig ist, ob du die Fuge kennst. Sag ich doch, nein, ich habe auch noch nie so eine Orgel gehört. Aber dann verrate mir mal, mein Junge, wie konntest du denn mitsingen, wenn du, naja, jetzt weiß ich doch, wie die Melodie geht. Sie haben sich ja ein paar Mal gespielt und in dem Stück kommt sie ja auch immer wieder vor. Am Anfang 4-mal, nur immer ein bisschen tiefer. Aber woher wusstest du denn, wann du anfangen? Komm doch mal bitte mit zur Orgel. Der Alte geht mit raschen Schritten hinüber und Heiko folgt ihm beklommen. Sing bitte mal das nach. Er spielt eine Tonfolge mit ungewohnten Intervallen. Heiko singt sie. Friedbert Wagenknecht schaut den Jungen eine Weile schweigend an, schüttelt den Kopf, schweigt immer noch. Dann murmelt er, ich habe den Eindruck, mein Gebet ist schon erhört worden. Kann ich jetzt gehen? Sag mal, wie war dein Name? Heiko. Heiko, hast du ein Instrument gelernt? Nein. Warum nicht? Hattest du keine Lust? Doch, als mein Bruder die Band hatte, da hätte ich gerne auch mitgespielt, aber damals war ich noch zu klein und jetzt spielen die nicht mehr. Band, ja gut, aber ich meine, wolltest du nicht Klavier lernen oder sowas? Wir haben keins. Hättest du jetzt Lust, Klavier oder Orgel? Heiko zuckt die Achseln, dann sagt er, weiß nicht, müsste meine Mutter fragen. Aber du, würdest du es gerne lernen? Doch, ja, ja doch, sehr gerne. Wie alt bist du? 11. Reicht dich spät, wenn man ganz von vorne anfangen muss, aber nicht zu spät. Pass auf, Heiko, ich bringe dich zu deinen Eltern und frage sie, ob sie einverstanden sind, ja? Oder hast du hier noch was vor? Es ist ja schon spät. Nee, ich find's toll, wenn sie mich nach Hause bringen. Gut, dann weiß ich, wo du wohnst und morgen Vormittag komme ich und spreche mit deiner Mutter oder wer da ist. Mein Vater ist nicht da, schon lange nicht mehr. Ah, naja, so, gut. Also dann, das kannst du mir alles im Auto erzählen. Jetzt sag mir mal, wo wir hin müssen. Heiko nennt seine Adresse. War ich wirklich gestern Abend hier? Friedbert Wagenknecht schaut sich um. An dem Haus vor ihm bröckelt der dreckige Putz ab. Links steht ein Schuppen aus verrostetem Wellblech und halb verfaulten Brettern. Ein kaputtes Fass steht da, überquellende Mülltonnen, ein Fahrradrahmen ohne Räder liegt daneben. Eine dicke Frau in einen bunten Kittel öffnet. Guten Tag, sind Sie Frau Schlenk, die Mutter von Heiko? Was hat er denn jetzt wieder ausgefressen? gar nichts. Also jedenfalls weiß ich von nichts. Mein Name ist Wagenknecht und ich bin Organist an der Stephanskirche. Ich habe Ihren Sohn gestern Abend kennengelernt. Und, ah ja, davon hat er erzählt. Er will bei Ihnen Klavierspiel lernen. Ja, wofür soll denn das gut sein? Wagenknecht versteht die Frage nicht. Es wird sich ja wohl niemand im Ernst fragen, wozu Klavierspielen gut sein soll. Kann ich mal reinkommen, wenn Sie wollen? Die Frau dreht sich um und geht voraus. Der alte Mann folgt ihr. In dem engen und dunklen Flur hat sich stellenweise die Tapete gelöst. Man muss über Schuhe und Stiefel steigen, die ohne erkennbare Ordnung auf dem Boden stehen. Es sei denn, es wäre ihre Aufgabe, die Löcher im Linoleum zu verdecken. Eine halboffene Tür gibt den Blick auf ein ungemachtes Bett frei. In dem Zimmer, das sie nun betreten und das wohl eine Art Wohnküche ist, zeigt die Frau wortlos auf einen der Stühle am Tisch und setzt sich selbst in den einzigen Sessel. Offenbar ein älteres Modell, eine karierte Decke ist über ihn gebreitet. Friedbert Wagenknecht setzt sich auf die äußerste Stuhlkante. Wie gesagt, Frau Schlenk, ich würde gern Ihren Sohn unterrichten. Es kostet Sie nichts. Ja, und warum? Ihr Sohn ist musikalisch sehr begabt. Es wäre eine Schande, sein Talent nicht zu entwickeln. Die dicke Frau fühlt sich offenbar geschmeichelt, denn sie lächelt etwas, dann aber wird ihr Gesicht wieder abweisend wie vorher. Aber was nützt Ihnen das? Ich meine, warum wollen Sie Zeit opfern für sowas? Es würde mir Freude machen. Freude, mit dem Bengel zu klimpern? Na ja, meinetwegen. Aber da muss er doch auch üben, oder nicht? Jeden Tag. Ich hole ihn immer ab und er kann bei mir zu Hause üben. Er hat jedenfalls gesagt, dass er das will. Ob er es so durchhält, weiß ich natürlich nicht, aber ich hoffe es. Jeden Tag wollen Sie mit dem Auto? Ich bin Rentner, ich habe Zeit. Und es kostet mich keinen Pfennig? Keinen Pfennig. Na schön, dann ist es mir recht. Da sitzt er wenigstens nicht den ganzen Nachmittag hier rum und fällt mir auf den Wecker. Noch etwas Kaffee? Nein, danke, sagt die Frau vom Jugendamt. Ich muss ja jetzt auch wieder gehen. Eigentlich habe ich gar keine Zeit. Es hat mich nur sehr interessiert. Und weil ich sowieso hier vorbeikam, nachdem wir schon mit seinem Bruder zu tun hatten und dann mit Heiko, habe ich seine Entwicklung mit Sorge beobachtet. Kein Vater in der Nähe, der Mutter ist alles egal, der Bruder voll krimineller Energie, keine Freunde, die einen guten Einfluss hätten ausüben können. Was soll dabei herauskommen? Herr Wagenknecht kratzt sich irgendwo in seinem Backenbart. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Wie lange geben Sie ihm denn jetzt Unterricht? Ein Vierteljahr oder warten Sie fast 4 Monate? Das hat einen verblüffenden Einfluss auf ihn. Als ich mich mit ihm unterhielt, hatte ich den Eindruck, er ist anders geworden, nicht mehr so ziellos. Er weiß, was er will und sei es auch nur Klavierspielen. Was meinen Sie mit nur? Entschuldigen Sie, so war das nicht gemeint. Er hat ein Ziel und dem ordnet er alles andere unter. Und das ein gutes Ziel ist, ich meine, nicht einfach viel Geld zu haben oder in der Clique etwas zu gelten oder etwas in der Art, hat das eine sehr positive Wirkung auf die Entwicklung seiner Persönlichkeit. Hat er denn etwas angestellt oder weshalb haben Sie mit ihm gesprochen, fragt Frau Wagenknecht. Sein Bruder ist bei einem Einbruch erwischt worden und die Polizei vermutet, dass Heiko mit drin hängt. Aber wie gesagt, er wehrt sich gegen diesen Einfluss. Aber jetzt muss ich wirklich gehen. Sie erhebt sich, um zu unterstreichen, dass sie auf keinen Fall länger bleiben kann. Vielen Dank für den Kaffee und Ihnen, Herr Wagenknecht, sage ich Dank für Ihr Engagement bei diesem Jungen. Nein, 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 danken Sie mir nicht. Ich tue es ja für mich. Es macht mir so viel Freude, seine Begeisterung für die Musik zu erleben. Aber zu sehen, wie er bei jedem Geheimnis der Musik, das er neu entdeckt, staunen und sich freuen kann, das macht auch mir Freude. Neulich haben wir aus dem Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach, entschuldigen Sie, aber davon verstehe ich gar nichts. Ich muss jetzt auch wirklich gehen. Das Ehepaar Wagenknecht bringt die Dame zur Tür und verabschiedet sich. Dann gehen die beiden wortlos ins Wohnzimmer zurück und setzen sich. Der alte Organist sagt nichts, nimmt nur seine randlose Brille ab und putzt sie gründlich. Weißt du, Liesel, ich wollte immer gern mal eine Fuge komponieren oder ein anderes Orgelstück. Aber es ist nie etwas zustande gekommen. Aber du hast doch auch schon oft etwas komponiert. Ach, Liesel, kleine Sachen, die ich mit den Konfirmanden einstudiert habe. Aber nichts Richtiges, Großes. Nichts ist im Druck erschienen. Kein anderer Musiker hat je eine Note von mir gespielt. Versteh mich recht, es geht mir nicht um die Ehre. Ich hätte nur gern etwas geschaffen, was die Zeit überdauert. Etwas Großartiges, etwas Wunderschönes, wie eine Bachfuge. Nicht um meinen Namen unsterblich zu machen, nein, der Gedanke schien mir anmaßend. Nein, etwas, das würdig ist, dass man Soli Deo Gloria drunter schreibt, wie Bach unter seine Werke. Und das für ein Liedchen für die Konfirmanden kann ich nicht Soli Deo Gloria setzen, das wäre lächerlich. Nun ja, Friedbert, es kann nicht jeder so ein großer Komponist sein. Natürlich nicht, Liesel, natürlich nicht. Wagenknecht verändert nervös den Sitz der goldenen Brillenbügel, bis sie perfekt halten. Aber jeder möchte etwas an die Nachwelt weitergeben. Das heißt, ich weiß nicht genau, ob jeder das will, aber ich will es. Ich möchte, dass etwas bleibt, wenn ich gehe. Etwas, und sei es auch nur eine Kleinigkeit, soll in dieser Welt besser, schöner geworden sein, als es gewesen wäre, wenn ich nicht gelebt hätte. Herr Friedbert, so philosophisch kenne ich dich ja gar nicht. Statt einer Antwort greift er gedankenlos nach seiner Kaffeetasse. Als er merkt, dass sie leer ist, stellt er sie wieder hin. Möchtest du noch etwas Kaffee? Er schüttelt nun den Kopf. Liesel sagt, deine Arbeit mit Heiko hat sich nicht erst dann gelohnt, wenn er ein großer Musiker wird. Ja, eben, eben. Auch wenn er ein Mensch wird, eine Persönlichkeit, vielleicht sogar ein Christ. Für manche biblischen Wahrheiten beginnt er sich mit der gleichen staunenden Neugier zu interessieren wie für die Musik. Wirklich? Das freut mich. Nur kann ich nicht unter Heiko Soli Deo Gloria schreiben. Nein, Friedbert, schreiben kannst du das nicht, aber sagen kannst du es. Gott sagen, dass alles zu seiner Ehre sein soll. Ja, darauf wollte ich hinaus, meine Liebe, sagt er und putzt schon wieder seine Brillengläser. Das wollte ich sagen. Ich bin glücklich, Liesel, meine Gute, ganz und gar nicht unzufrieden. Auf einmal ist da doch noch etwas, das ich, nun ja, du weißt, was ich meine. Und ich kann meinem Gott sagen, dir sei Ehre, Herr, Soli Deo Gloria. Liesel Wagenknecht bemerkt mit Erstaunen einen Schimmer in den Augen ihres Mannes. Sie wagt nicht, die Augenblicke randvoll ausgefüllter Stille zu unterbrechen. Schließlich tut er es selbst. Ach, weißt du, Liesel, eigentlich könntest du mir doch noch eine Tasse einschenken. So viel mal daraus. Also dieses Büchlein, Der Strolch im Lolch, wie gesagt, das sind Balladen zu den Gleichnissen Jesu. Ich habe 20 Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Manche sind sehr kurz, sind nur einen Vers lang. Bei mir sind sie ein bisschen länger geworden. Einfach ausgeschmückt. Ich denke, weil ja Jesus die Geschichten auch nur erfunden hat, weil es um etwas geht, was er damit deutlich machen will. Deswegen ist es sicher auch legitim, das ruhig ein bisschen auszuschmücken und ein bisschen anders darzustellen. Jeder Prediger tut das ja auch, wenn er so eine Geschichte nacherzählt. Also nur falls Sie sich wundern, der Strolch im Lolch. Weiß jemand, was Lolch ist? Ja? Das Unkraut unter dem Weizen, ja. Also das ist eine Grassorte, die heißt Lolch. Sie können es im Lexikon nachlesen, das stimmt wirklich, wenn Sie es mir nicht glauben. Und früher hat man das auch so genannt. Das ist also das Unkraut unter dem Weizen. Aus dieser Geschichte ist dieser Titel ausgewählt. Ich dachte, ich könnte 3 Gleichnisse hieraus mal lesen, die etwas mit Advent zu tun haben, in dem Sinne, wie wir es so im Kirchenjahr besonders am zweiten Advent bedenken, nämlich die Wiederkunft Jesu, dass wir bereit sein sollen für seine Wiederkunft. Die Geschichte vom bösen Knecht und von den klugen und den törichten Jungfrauen und von den anvertrauten Zentnern. Ein Mann hat lange schon den leisen Wunsch, einmal länger zu verreisen, um mal die weite Welt zu sehen und auch Geschäften nachzugehen, denn dieser Mann gehörte nicht zur unteren sozialen Schicht, im Gegenteil, er hatte Geld, Bekannte auch in aller Welt, mit denen er stets Handel trieb, von dem nicht wenig ihm verblieb. So rief er einen von den Knechten und sprach, du siehst hier nach dem Rechten. Ich muss mal für eine Weile fort. Mein Stellvertreter hier vor Ort, um auf den Hof gut aufzupassen, bist du. Kann ich mich darauf verlassen? Der Knecht, weil froh und stolz er war, sprach zu dem Herrn, okay, geht klar. Du weißt ja, was zu machen ist, weil du schon lange im Hause bist. Sei sorgsam, fleißig und bescheiden. Acht auf die Gärten, Äcker, Weiden, auf Stall und Vieh. Ich überlasse dir auch den Schlüssel für die Kasse. Mach sparsamen Gebrauch davon. Gib allen anderen ihren Lohn. Verkaufst du eine von den Kühen, dann lass nicht über den Tisch dich ziehen. Und sollte ich dann zurück nicht sein, dann bring mir auch die Ernte ein. Du weißt, der Zeitpunkt ist schon wichtig. Naja, du machst schon alles richtig. Am nächsten Tag mit frohem Sinn schwang er sich auf die Eselin, ritt winkend fort von Hof und Haus, froh in die weite Welt hinaus. Kaum schwand er hinter einem Hügel, droht schon der Oberknecht mit Prügel den Mägden und den anderen Knechten, wird sie nicht gleich sein Frühstück brächten. Los, an die Arbeit geht's, geschwind, ab heut wird hier ein anderer Wind. Da eilten gleich die Mitarbeiter und dachten sich, das wird ja heiter. Tatsächlich war es erst der Beginn. Der Oberknecht mit stolzem Sinn riss an sich Gold und Macht und Ehre, als ob er selbst der Gutsherr wäre. Er trieb die Leute, so schnell es geht, zu schuften, eifrig früh bis spät, und schien ihm was sich nicht zu ziemen, zog er eins über mit dem Riemen, und hat mal einer was vergessen, kriegt er 3 Tage nichts zu essen, hat einer mal zu ruhen gewagt, sich nicht von früh bis spät geplagt, so kriegt er weniger Lohn gezahlt. Der Oberknecht hat frech geprahlt, das wird nur recht und billig sein, und steckt den Rest sich selber ein. Auch hat er schließlich ungeniert mit Küchenmädchen rumposiert, lud sich das Beste auf den Teller, holt edlen Wein sich aus dem Keller, wird stets bedient, gönnt immer zu, sich viel, den anderen wenig Ruh. Je mehr dabei die Zeit verrann, je sicherer fühlte sich der Mann. Er dachte an den Herrn nicht mehr und meinte, dass er selber wär. Die ganze Ordnung war verschoben. Er kaufte teure Seidenroben, er ritt auf einen edlen Schimmel und fühlte sich im 7. Himmel. Und dafür hat er ungeniert des Gutsherrn Haushalt ruiniert, weil er viel Geld daraus entnommen. Doch dann, es musste ja so kommen, begab sich, dass glücklicherweise der Herr zurückkam von der Reise. Die Knechte, die im Freien werkten, von Ferne ihn zuerst bemerkten, sie rannten hin, die guten Leute, so laut, dass fast der Esel scheute, begrüßten froh ihn mit Hurra, wie gut, Herr, du bist wieder da, du ahnst ja nicht, wie wir uns freuen. Und sie erzählten ihm haarklein, was sich so alles in den Tagen, als er nicht da war, zugetragen. Der Gutsherr war zutiefst entsetzt und rief erbost, dem zeig ich's jetzt, mit diesem Gauner ist es aus. Er lief und stürmte in sein Haus, wo dieser Kerl am Vormittag noch schnarchend auf dem Sofa lag. Was dann geschah, kann man sich denken. Wir wollen uns nicht hinein versenken, man soll an anderer Leute leiden, auch wenn's verdient ist, sich nicht weiden. Schlimm ist die Strafe, die ihm blüht, wenn sie auch ganz zurecht geschieht. Wenn Jesus wiederkommt, und sei es an einem Tag, den niemand weiß, soll er mich nicht in Schlaf und Sünden, doch treu, gerecht und wachend finden. Die klugen und die törichten Jungfrauen. Es gab seit vielen Jahren schon in Israel die Tradition, sie lässt sich sicher nicht vergleichen mit uns bekannten Hochzeitsbräuchen, zuweilen hat der Bräutigam, wenn er vom Nachbardorfe kam, einen weiten Weg zurückzulegen. Da gehen Mädchen ihm entgegen, die bei der Braut sich lang bewährten als Freundinnen und Spielgefährten. In einem Festzug, froh und laut, führen sie ihn zu dem Haus der Braut, wo mit dem lang ersehnten Mann das große Fest beginnen kann. Nun kam's, dass einst 10 junge Damen dem Bräutigam entgegenkamen. 5 waren beschränkt, 5 waren helle. Weit draußen an markanter Stelle gab's einen eingezäunten Garten, da wollten auf den Mann sie warten. Die Sonne ging im Westen unter. Trotz Dunkelheit waren sie sehr munter, sie hatten nämlich Lampen mit, die leuchteten auf jedem Schritt. Sie ließen sich am Wegrand nieder und sangen Volks- und Liebeslieder, um dann mit Kichern, Schwatzen, Klönen die Wartezeit sich zu verschönen. Es wurde schon bald Mitternacht. Er kam und kam nicht. Der Verdacht sich nun in ihre Köpfe schlich, der lässt wohl seine Braut im Stich. Müde legten sie im Lampenschein sich flach ins Gras und schliefen ein. Da plötzlich unterm Sternenhimmel erklang ein festliches Getümmel. Das weckte sie aus ihrem Schlummer. Doch ihre Lampen, welch ein Kummer, haben nur geflackert und geraucht. Das Öl darin war fast verbraucht. Nun galt die altbewährte Regel, wer ohne Licht kommt, ist ein Flegel. Unmöglich, dass im Festzug rannte ein Mensch, bei dem kein Lämpchen brannte. Macht nichts, die kluge Hälfte sprach und füllte Öl aus Fläschchen nach. Für einen Menschen, der weitsichtig, ist eine Notreserve wichtig. Doch leider ohne Vorbereiten waren die fünf weniger Gescheiten. Was nützt das Warten in der Nacht, das Hochzeitskleid, die Festzugspracht? Was nützen Ringe, Ketten, Broschen, wenn nur die Lichter sind verloschen? Wir haben nicht daran gedacht, dass es bis weit nach Mitternacht mit seiner Ankunft dauern könnte, sodass das ganze Öl verbrennt. Gebt uns von eurem angesichts der Dunkelheit. Wir haben nichts. Seht doch, wie unser Docht nur glimmt. Nein, sagten freundlich, doch bestimmt die anderen, nehmt es uns nicht krumm. Das Öl zu teilen wäre dumm, denn gäben wir aus unseren Krügen, wird es für alle nicht genügen. Versucht doch schnell nach Haus zu laufen und irgendwo noch Öl zu kaufen. Und während daraufhin die einen sich mit dem Hochzeitzug vereinen, da müssen leider jene anderen enttäuscht im Dunkeln heimwärts wandern. Sie trommeln, das ist gar nicht nett, den Ölverkäufer aus dem Bett, der fordert grummelnd Nachtzuschlag. Und dann, fast ist schon wieder Tag, sind sie beim Festsaal, stehen davor und klopfen heftig an das Tor. Doch niemand öffnet, niemand guckt, ihr Klopfen wird vom Lärm verschluckt, da musizieren, tanzen, singen und lachen aus dem Festsaal dringen. Enttäuscht, verbittert, voller Zorn beginnen sie nochmal von vorn, sie poltern, dass es nur so halt. Da öffnet sich das Tor in den Spalt. Bist du der Bräutigam, sei gegrüßt, Brautjungfern sind wir, wie du siehst. Jedoch der fesche junge Mann schaut sich die fünf zweifelnd an. Ihr wart beim Zug nicht, mit einem Licht. Verschwindet, denn ich kenne euch nicht. Auch ist mit wutverzerrten Mienen noch nie ein Mensch zum Fest erschienen. Das würde nur die Stimmung trüben, bei uns die Tanz und Lachen lieben. Ihr passt hier nicht, verschwindet bloß. Und krachend fällt die Tür ins Schloss. Da stehen sie nun mit nassen Wangen und wissen nicht, was anzufangen. Sie gehen heim, der Gang ist schwer, die Musik klingt noch hinterher. Vom Fest sind sie nun ausgeschlossen. Sie gehen schweigend und verdrossen, frustriert, erbittert und belämmert. Im Osten schon der Morgen dämmert. Oh ja, wir wollen uns bei Zeiten auf Jesu Ankunft vorbereiten. Das Öl sei in der Schrift, so heißt es, zumeist ein Bild des Heiligen Geistes. Er gebe, dass es uns am Öle, sprich an dem Heiligen Geist, nicht fehle. Wohl dem, der auch in tiefster Nacht für ihn bereit in Treue wacht. Und dann noch die Geschichte von den anvertrauten Zentnern oder Talenten, die ja auch davon handelt, dass ein Herr fort ist und seine Leute müssen sich verantworten mit dem, was sie getan haben, wenn er wiederkommt. Die anvertrauten Zentner. Es war einmal ein Unternehmer, der lebte reicher und bequemer als alles Volk. In seinen Villen konnte er sich jeden Wunsch erfüllen. Doch leider, die Geschäfte ließen nicht zu, das alles zu genießen. Gerade jetzt rief eine lästige Pflicht, ob er nun wollte oder nicht, ihn in ein weit entferntes Land, mit dem ein Handel ihn verband. Er rief den ersten Prokurist. »Ich weiß, dass du sehr tüchtig bist. 5 Zentner Silber«, sagte er, »will ich dir heute voll und schwer in die bewährten Hände legen. Das ist ein ziemliches Vermögen. Sollst es natürlich nicht behalten, du sollst es nur für mich verwalten.« Dann rief er einen zweiten Mann, vertraute ihm 2 Zentner an. Und dann, ein paar Minuten später, rief er den dritten Stellvertreter. Ihm schien, der wäre nicht so tüchtig, drum hielt der Kaufmann es für richtig, die Hälfte, 1 Zentner eben, treuhänderisch zu übergeben. Er reiste fort und ließ nun seine Vertreter mit dem Geld alleine. Der erste investiert mit Pfiff. Er kaufte sich ein Segelschiff. Ein altes, gar nicht überteuert, hat eine Mannschaft angeheuert und fuhr nun auf dem Mittelmeer bald kreuz und quer und hin und her. Von Zypern brachte als Unternehmer er Kupfer in das Reich der Römer, versuchte Ebenholz und Affen von Afrika nach Rom zu schaffen und von Italien brachte er Glas nach Griechenland, die liebten das. den Traubensaft zu Wein vergoren, in großen tönernen Amphoren, das Öl von den Olivenbäumen, Bildwerke, wunderschön zum Träumen. So, also was brachte er von da hinab nach Alexandria? Und von Ägypten brachte er ganz viel Getreide übers Meer. Denn, sagt er sich, den guten Weizen braucht alle Welt, da heißt sie nicht geizen. Er brachte manche Utensilien von Ost und Westen nach Sizilien und Glas und Eisen brachte er fix nach Gallien rauf zum Asterix. Scheut sich auch nicht, geschliffene Waffen, da wo gerade Krieg war, hinzuschaffen. Damaskus macht die besten Klingen, die Galze in Krisenherde bringen. Wo immer irgendwas tut Not, wo lockt ein gutes Angebot, der Stellvertreter hat's dafür ein feines Näschen, ein Gespür. Und immer kostet's nach der Reise ein Vielfaches der Einkaufspreise. So wächst und wächst der Aktivposten nach Abzug aller Nebenkosten. Es sammelt sich des Fleißes wegen ein ganz beachtliches Vermögen, das sich auch weiterhin vermehrt, das freilich seinem Herrn gehört. Weil nun der zweite Prokurist nicht ganz so reisefreudig ist, blieb redlich er im Land und steckte das Geld in stillere Projekte. Etwa indem er sich versucht mit der Kamel- und Pferdezucht. Mit Aufzucht und Verkauf von Fohlen war eine Menge Geld zu holen. Damit nicht ganz der Handel fehle, verlieh er aber Lastkamele einem Kaufmann voller Hintersinn für einen Anteil am Gewinn. Es handelten die Karawanen mit Bernstein von den Nordgermanen, Weihrauch zu religiösen Zwecken, mit Farbstoff von den Purpurschnecken und sie gewannen dabei reichlich. Bei jedem dieser unvergleichlich erworbenen silbernen Talente bekam der Prokurist Prozente. So sah er seine Geldanlagen allmählich reiche Früchte tragen. Der dritte Knecht des reichen Herrn, der machte sowas gar nicht gern. Kamele, Schiffe, nein, er fand, das wäre alles zu riskant. Unsichere Karawanen, Straßen, mit Räubern ist meist nicht zu spaßen. Das Wasser, das er in der Tat bekanntlich keine Balken hat, das alles ist ihm nicht geheuer. Er ist kein Freund vom Abenteuer und außerdem so etwas wagen heißt auch Verantwortung zu tragen und dafür fühlt er sich zu schwach. Geld bringt viel Stress und Ungemach, am besten ist's, wenn ich's verstecke und setze mich in die Sofaecke. Da kann mir in den nächsten Jahren nichts allzu Schlimmes widerfahren. Er ging aufs Feld hinaus bei Nacht, dort grub er einen tiefen Schacht und legte den Sack mit Silber rein, füllt zu und dann beim Mondenschein hat oben alles er geglättet. Heim ging's, die Zukunft war gerettet. Dann war es unverhofft soweit, nach langer, ziemlich langer Zeit des Wirkens oder auch der Pause, der Eigentümer kam nach Hause. Nun wollte er hören und auch sehen, was ist mit meinem Geld geschehen. Der erste Knecht, der mit Bedacht, was er besaß, zu Geld gemacht, der schleppt 10 Zentner Silber an. Hier siehst du, was dein Geld getan. 5 Zentner hatte ich am Beginn, nochmal das gleiche ist Gewinn. Sehr gut, sein Herr und Meister strahlt, das Silber, das ich dir bezahlt, hast du verdoppelt mit Geschick, mit Fleiß vor allem und mit Glück. Du hast die Treue mir gehalten, drum sollst du künftig mehr verwalten. Ein tüchtiger Mensch ist allemal mein allergrößtes Kapital. Dann war's ihm, als der zweite Knecht 4 Zentner bracht, genauso recht. Er sprach, ein großes Lob für beide, an euch, da habe ich meine Freude. Dann trat der dritte vor ihn hin. Du weißt, Herr, dass ich ehrlich bin. Ich dachte mir, bei deiner Strenge, vielleicht fällt's Räubern in die Fänge. Vielleicht sind's Diebe, die was stehlen, dann würde dir dein Silber fehlen. Dann kriegte ich statt jener Diebe die Kerkerstrafe und die Hiebe. Oh nein, soll's alles wieder haben, drum habe ich's im Feld vergraben. Hier ist nun das, was dir gehört, und hat den Geldsack ausgeleert. Den Eigentümer packte die Wut. Er sprach, wenn einer gar nichts tut mit Geld, das ich ihm anbefohlen, dann ist es, als hätte er mich bestohlen. Ich gab dir viel, ist das der Dank? Warum gabst du es nicht zur Bank? Nun bringst du es ohne Zins zurück. Hör ab, du bist ein faules Stück. Wohl jedem Menschen für sein Leben hat Gott Talente mitgegeben. Mit denen sollen wir was wagen, will Jesus mit dem Gleichnis sagen. Wer Fähigkeit, Gesundheit, Geld und Können nur für sich behält, der wird auch das zum Schluss genommen, was er zunächst von Gott bekommen. Wer aber das für Gott setzt ein, vermehrt es damit. Gott wird es freuen. Es lohnt sich. Unter Garantie. Ein geistliches Monopoly. Jetzt noch eine weihnachtliche Geschichte. Vielleicht noch 2, je nachdem, wie viel Zeit wir noch dann haben. Pascal sitzt vor seinen Weihnachtsgeschenken auf dem Teppich und ist sauer. Das Geld reicht nicht. Er hat sich vor allem Geld gewünscht, damit er das Paddelboot kaufen kann. Im nächsten Sommer will die Gruppe eine lange Fahrt durch Flüsse und Kanäle im Süden Frankreichs machen, aber ihm fehlen noch mindestens 800 Francs. Als Mutter vorbeigeht, greift er schnell nach einem Buch. Sie soll nicht sehen, dass er enttäuscht ist. Das gibt sonst wieder Ärger. Aber enttäuscht ist er. Warum haben Sie ihm kein Geld geschenkt? Er hat es sich doch so gewünscht. Stattdessen Bücher und solche Sachen. Pascal ahnt allerdings den Grund. Sie wollen nicht, dass er mitfährt. Sie haben Angst um ihn, als wenn er noch ein Kindergartenkind wäre. Wütend steht Pascal auf, zieht sich seine Jacke und die Schuhe an und geht hinaus. Vielleicht trifft er ein paar Freunde. Und wenn nicht, ist es immer noch besser, draußen herumzulaufen, statt im Wohnzimmer unterm Weihnachtsbaum vor den vielen unnützen Geschenken zu sitzen. Über die ärgert er sich ja doch nur. Es ist schon dunkel. Pascal schlendert die Straße hinunter. Das Einzige, was seine Laune ein bisschen hebt, ist, dass er ab und zu mit beiden Beinen in den Schneematsch springt, den die Leute an den Straßenrand gekehrt haben. Das spritzt so schön nach allen Seiten. Vor den Gartenhecken neben den Eingängen stehen überall Mülltonnen. Die meisten quellen über von dem vielen Abfall der Festtage. Seltsam, auf einigen Tonnendeckeln liegt etwas, Briefumschläge. Einige in die Griffe geklemmt, einige mit Klebestreifen befestigt, einige mit einem Stein beschwert. Was bedeutet das? Pascal ist neugierig, öffnet einen der Umschläge. Merci steht darauf. Darin steckt ein 20-Franc-Schein. Da fällt es ihm ein, das war im letzten Jahr auch so, die Leute geben den Müllmännern ein Trinkgeld. Morgen werden zum letzten Mal in diesem Jahr die Mülltonnen geleert. Geld. Wie viel Geld liegt wohl allein in dieser Straße auf den Mülldeckeln? Wenn er sich das nun einfach mitnimmt, das fällt wahrscheinlich gar nicht auf. Die Bewohner haben die Umschläge abgegeben und damit sicher vergessen. Und die Müllmänner wissen ja nicht, dass da etwas war. Und außerdem liegt sowieso nicht auf jeder Tonne ein Geschenk. Ohne lange zu zögern, schreitet Pascal zur Tat. Er blickt sich um, niemand ist zu sehen. Bei dem nasskalten Wetter läuft keiner unnötig draußen herum. Und wenn zufällig jemand zum Fenster heraussehen sollte, bemerkt er wahrscheinlich auch nichts, weil die Hecken höher sind als die Tonnen. Er darf nur nicht so lange stehen bleiben. Es geht ganz schnell. Umschläge nimmt er mit. Wenn eine extra Karte dabei ist, lässt er sie liegen. Auch drei Packungen Zigaretten und ein Schnapsfläschchen rührt er nicht an. Als er zu Hause ankommt, seine Beute unter der Jacke versteckt, geht er schnell in sein Zimmer. Es ist zu gefährlich, das Geld jetzt zu zählen. Seine Mutter könnte unverhofft hereinkommen. Er schiebt alles unter sein Bett und geht ins Wohnzimmer. Da setzt er sich sogar hin und nimmt eins der neuen Bücher zur Hand. Zunächst ist er noch so aufgeregt, sodass er sich aufs Lesen nicht konzentrieren kann, aber dann findet er das Buch gar nicht so schlecht, wie er zunächst dachte. Am Abend, als er allein ist, holt er sein Diebesgut unter dem Bett hervor, schüttet das Geld aus und zählt. 147 Francs. Na, ganz schön, aber es reicht nicht. Am nächsten Morgen steht Pascal am Fenster und schaut den Müllmännern zu. Keiner scheint etwas zu vermissen. Es sind zwei arabisch aussehende Männer, wahrscheinlich Marokkaner. Da ruft sein Vater. Was ist, Papa? Du bist ja einer, hättest mir doch sagen können, dass Oma dir Geld zu Weihnachten geschenkt hat. Das war vielleicht peinlich eben, als ich mit ihr telefoniert habe. Sie hat gefragt, ob du dich über das Geld gefreut hast. Ich habe natürlich ja gesagt. Wie viel war es denn? Pascal bleibt das Herz stehen. Der Brief von Oma. Er hat ihn gar nicht aufgemacht. Wer rechnet denn noch damit, dass sie Geld schickt? Das hat sie noch nie gemacht. Immer nur so ein albernes Geschreibsel, das ihn nicht interessiert, von ihren Blumen und von ihren Krankheiten. Und ob er, Pascal, in der Schule auch immer schön aufpasst, das hat er sich ersparen wollen, den Brief ungeöffnet weggelegt und nachher vergessen. Glücklicherweise ruft die Mutter aus der Küche, 400 Francs, stell dir mal vor, so viel. Sie hat mir neulich am Telefon gesagt, dass sie eine Nachzahlung gekriegt hat. Da will sie Pascal auch eine Freude machen. Pascal stottert, ja, 400 Francs, ganz toll. Dann schreib ihr aber mal einen richtigen Brief und bedank dich, mahnt der Vater. Na klar, was denkst du denn? Pascal läuft in sein Zimmer. Wo ist der Brief von Oma? Gestern lag er noch da, bei den anderen Überbleibseln von Weihnachten und Geschenkpapier und Kartons. In einem der Kartons hat er gestern Abend die entleerten Briefumschläge von seinem Beutezug gestopft und gleich in die Mülltonne gebracht, damit die Eltern sie nicht finden. Da muss der Brief von Oma dazwischen geraten sein. Und eben sind die Tonnen geleert worden. Siedend heiß wird ihm. Zunächst ist er wie gelähmt vor Schreck, aber dann springt er auf, ruft ihn über. Ich will mal eben zu Maurice mal was besprechen, bin gleich wieder da und rennt los. Die Müllmänner sind erst vorn an der Kreuzung. Gerade biegt ihr Auto nach rechts ein. Pascal rennt so schnell er kann. Ganz außer Atem kommt er bei ihnen an. Bonjour, Sie haben, also ich habe aus Versehen, na, sagt einer der Marokkaner freundlich, hol erst mal Luft. Der andere, ein älterer Kollege, kommt mit einer Tonne heran. Sag bloß, du hast was in eurer Tonne gehabt, das du jetzt zurückhaben willst. Ja, woher wissen Sie? Ist schon ein paar Mal vorgekommen. Ein Brief, sagt Pascal, ein ungeöffneter Brief von meiner Oma. Es war so ein großer bunter Weihnachtsbaum drauf gedruckt und mein Name stand drauf, Pascal Fressen. Ja, schlag dir das aus dem Kopf, Kleiner, den siehst du nie wieder. Aber, Pascal kämpft mit den Tränen. Der Jüngere hat inzwischen die nächste Tonne herangeholt und ausgeleert. Na, so schlimm wird es doch nicht sein, meint er. Sag deiner Oma, sie soll dir noch einen Brief schreiben. Pascal steht still, während sich das Müllfahrzeug entfernt. Langsam trottet er zurück. Er ist so niedergeschlagen, dass er gar nicht merkt, wie kalt es ist, da er in der Eile keine Jacke angezogen hatte. Am Nachmittag liegt Pascal auf seiner Bettcouch und starrt gegen die Zimmerdecke. Und da fällt ihm zum ersten Mal die merkwürdige Verbindung zwischen den beiden Ereignissen auf. Er hat die Müllabfuhr bestohlen und die hat nun auch sein Geld genommen. Ein komischer Zufall. Oder ist es vielleicht gar keiner? Könnte es nicht eine Strafe sein? Ja, so muss es sein, eine Strafe. Das hat er jetzt davon. Er hat den Müllmännern ihr Geld weggenommen. Ein Dieb ist er. Und es steht ihm ganz recht, dass er sein Geld verloren hat. Pascal schämt sich zutiefst vor sich selber und zugleich ärgert er sich. Warum weinst du, Pascal? Plötzlich steht seine Mutter da. Sie setzt sich neben ihn. Jetzt hat er keine Kraft mehr, sich herauszulügen. Schluchzend erzählt er alles. Sein Vater hätte wahrscheinlich geschimpft, aber seine Mutter meint nur, oh, das ist schlimm, Pascal, sehr schlimm. Du darfst doch nichts nehmen, was dir nicht gehört. Du musst das Geld zurückgeben. Das ist Pascal sowieso klar. Er muss das gestohlene Geld zurückgeben und das Geschenkte hat er auch nicht mehr. Jetzt steht er mit leeren Händen da. Sein Boot und die Fahrt mit der Gruppe kann er abschreiben. Das ist nun die Strafe, presst er heraus. Na, Strafe würde ich nicht sagen, meint seine Mutter. Es ist ein dummer Zufall, dass beides mit dem Müll zu tun hat, aber Strafe, wer sollte dich denn strafen? Gott vielleicht, fragt Pascal. Seine Mutter schüttelt den Kopf. Du weißt, daran glaube ich nicht so richtig, auch wenn Oma immer davon spricht. Aber ehrlich muss man trotzdem sein, auch wenn man keine Angst vor Gott hat. Wenn die Menschen miteinander auskommen wollen, du meinst, es gibt keinen Gott, der auf uns guckt und überhaupt, der uns gemacht hat und so? Ich weiß es nicht, Pascal, aber das ist doch auch nicht so wichtig, wie wir uns das vorstellen. Hauptsache, wir verhalten uns richtig. Ich finde es aber sehr wichtig. Sieh mal, angenommen, Gott wäre da oben und würde uns beobachten, dann müsste er doch... Es klingelt. Die Mutter steht auf und geht zur Haustür. Dann müsste er doch... Die Worte klingen Pascal weiter im Ohr. Ja, was müsste er dann? Dann müsste Gott doch die Menschen bestrafen, die Sünde tun. Das ist doch klar. Er müsste genau das tun, was er mit ihm getan hat. Gott hat ihm die 400 Francs weggenommen, weil er den Müllmännern die 147 geklaut hat. Dass seine Mutter das nicht einsehen will. Pascal, ruft sie. Er läuft zum Eingang. Draußen steht der Marokkaner von der Müllabfuhr und grinst ihn an. Hallo, ist das dein Brief? Pascal traut seinen Augen nicht. Der junge Mann streckt ihm den Brief mit dem großen bunten Weihnachtsbaum entgegen. Ich habe ihn zufällig gesehen, als ich ausgeleert habe. Er war zur Seite gerutscht und als ich den Weihnachtsbaum dann sah, da habe ich mich erinnert, was du gesagt hast. Danke, stammelt Pascal nur. Na, meint seine Mutter, da gibt es aber noch mehr zu sagen als nur Danke. Der Marokkaner sagt, ich musste sowieso auf dem Heimweg hier vorbei, es war also kein Umweg. Ach, kommen Sie doch bitte herein, mein Sohn will Ihnen noch etwas geben und er hat doch etwas zu sagen. Da half nun alles nichts. Pascal muss alles erzählen, während der Mann am Tisch sitzt und Mutter ihm Kaffee und Weihnachtsplätzchen hingestellt hat. Er bemüht sich auch gar nicht, etwas zu beschönigen. Am Schluss bittet er um Verzeihung, holt die 147 Frau und legt sie neben den Plätzchenteller. Die Mutter legt noch etwas dazu, dann bedankt sie sich noch einmal und sie wünschen dem Mann ein gutes neues Jahr und verabschieden sich an der Haustür. Kaum ist Pascal wieder in der Wohnung, öffnet er Omas Brief. Tatsächlich, 400 Francscheine stecken drin. Ein tolles Geschenk von Oma, nicht wahr, Pascal? Ganz toll. Freust du dich? Na klar, vielleicht kann ich ja doch im Sommer mit. Na, mal sehen. So ein Zufall aber auch, dass der nun gerade den Brief in dem riesigen Müllberg entdeckt hat. Und auch noch gerade dieser Müllmann, der so freundlich ist. Pascal sieht seine Mutter nachdenklich an. Ein bisschen viel Zufall auf einmal, findest du nicht? Sie antwortet nicht, räumt nur wortlos Plätzchen und Kaffeetasse weg. Pascal hängt seinen Gedanken nach. Welche Schlussfolgerung soll er jetzt aus den Ereignissen ziehen? Erst war er sicher, Gott habe ihn gestraft. Aber wenn er nun das Geld zurückbekommen hat? Was schreibt Oma denn? Ach so, Pascal zieht den Brief heraus und liest halblaut. Mein lieber Pascal, ein frohes Weihnachtsfest wünsche ich dir. Naja, das ist ja nun vorbei. Weihnacht heißt, dass Gott zu uns Menschen kommt. Da müssten wir eigentlich Angst haben, denn wir haben uns ja gegen ihn versündigt. Ja, sowas schreibt Oma immer am Anfang. Lies mal, was sie sonst noch schreibt. Wie geht's ihr denn? Ich finde, das ist aber wichtig. Aber Gott kommt nicht als Richter, sondern als kleines Kind. Nicht mit Zorn, sondern mit Liebe. Er will uns nicht strafen, sondern uns helfen, zurechtzukommen. Pascal blickt auf und denkt über diese Worte nach. Und, fragt seine Mutter, wie geht's weiter? Schreibst du noch etwas zu dem Geld? Pascal muss seine Gedanken von weit her holen. Das dauert einige Augenblicke, dann wendet er sich wieder dem Brief zu. Ja, hier weiter unten. Darum hoffe ich, dir mit den 400 Francs eine Freude zu machen. Ich bin glücklich, dass ich dich durch meine Nachzahlung mal etwas großzügiger beschenken kann. Weißt du, wir beschenken uns, weil uns Gott so reich beschenkt hat. Ja, muss ich denn nun ins Krankenhaus? Gib mir doch mal den Brief, du liest ja gar nicht, worauf es ankommt. Doch, sagt Pascal leise, gibt dir den Brief und geht in sein Zimmer. Er muss in Ruhe nachdenken.